Aus dem Philipperbrief die Freude im Herrn in besonderer Weise erfahren. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, und abermals sage ich euch, freut euch. Und das habe ich schon festgestellt in meinen Reisen hin und her. Alle Kinder Gottes und alle, die es werden wollen, die haben es nötig, erfreut und ermutigt zu werden. Denn die Zeiten sind ja nicht so, dass das von selber kommt. Und wenn man dann auch hier einmal schon zur Ruhe kommen kann und dann in der Ruhe des Schwarzwaldes das erleben darf, da bin ich überzeugt, dass der Herr es in seiner Gnade uns allen schenken wird, dass wir uns wirklich freuen können, dass wir unseren Herrn Jesus mehr und mehr kennenlernen können, damit wir ihn dann auch mehr lieben lernen und lieben können. Wir werden dabei reich gesegnet werden. Ich werde aus dem Philipperbrief heute einmal die ersten 11 Verse lesen. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott für jede Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, und bete auch für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tage bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alles denke, weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Banden als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfet, was das Vorzügliche sei, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Nun, ich darf voraussetzen, dass viele oder einige den Philipperbrief in ihrer persönlichen stillen Zeit immer wieder lesen. Und deshalb möchte ich auch nicht zu sehr viele Einleitungsgedanken dazu tun. Aber wir sollten doch schon ein bisschen wissen, wie der Brief entstanden ist, wann er entstanden ist, an wen er gerichtet ist und was sind die Hauptgedanken dieses Briefes. Der Schreiber stellt sich persönlich vor, da sind wir überhaupt nicht in Not, das zu erfahren. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, stellen sich vor als die Schreiber dieses Briefes. Wir dürfen annehmen, dass Paulus ihn diktiert hat, Timotheus geschrieben hat. Der Philipperbrief ist einer der Gefangenenbriefe. Der Apostel Paulus war, als er diesen Brief geschrieben hat, nicht mehr frei, sondern er war bei der ersten römischen Gefangenschaft, die so etwa von 61 bis 63 nach Christi Geburt etwa war. Und so hat er gerade in dieser Gefangenschaft ganz entscheidende Briefe geschrieben. Den Epheserbrief, den Philipperbrief, den Kolosserbrief und den Philemonbrief. Und wenn der Fürst dieser Welt, der es immerhin veranlasst hat, dass Paulus in Gefangenschaft kommt, die Römer es dann zur Ausführung brachten und die Juden vor allen Dingen durch ihre Verleumdung und durch ihren Hass diesen Mann weghaben wollten, können wir nur sagen, alle diese Feinde haben triumphiert und haben gemeint, einen großen Sieg errungen zu haben, indem sie Paulus, wie sie meinten, mundtot machen wollten. Aber, ihr Lieben, es wäre Gott ein leichtes gewesen, das alles zu verhindern. Er ist allwissend, er ist allmächtig. Und es wäre gar kein Problem gewesen, ihn aus dem Gefängnis zu befreien, so wie er den Petrus befreit hat und wie er viele andere befreit hat. Aber wir dürfen dem Herrn dankbar sein, dass er diesen Mann, diesen Paulus, in die Stille geführt hat. Sonst hätten wir alle seine Briefe nicht. Wir kennen ja 13 Briefe des Apostels Paulus. Paulus hat 24%, also ein Viertel, des Neuen Testamentes geschrieben. Wenn wir einmal davon absehen, dass der Hebräerbrief nicht von ihm ist, wir wissen es nicht genau. Wir stellen uns einmal vor, ein Viertel des gesamten Neuen Testaments Schriftsteller Paulus. Nun, aus seinem Leben wissen wir eine ganze Reihe. Darauf kann ich aber jetzt nur ganz kurz eingehen. Der Paulus war früher ja einmal der Saulus von Tarsus. Er hatte die römische Staatsbürgerschaft bekommen. Er war ja ein Israelit, ein Hebräer. Werden wir im Philipperbrief Kapitel 3 dann noch etwas näher kennenlernen. Und Paulus war zu den Füßen des bekanntesten Gesetzesgelehrten Gamaliel und war, ich möchte einmal, wir würden heute sagen, ein Fanatiker des Gesetzes. Und wenn ich so, ich war jetzt in der Zwischenzeit 5-mal in Israel, und wenn ich mir dann so diese schwarzen Gestalten der orthodoxen Juden vorstelle, wie sie oft mit einem Fanatismus und mit einer auch Hingabe an das Gesetz so das alles aufnehmen, da dachte ich, so war Paulus wohl auch einmal einer. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dieser Mann, der das Gesetz kannte, der als Jude das alles wusste, dass Gott Freude an Menschen haben könnte, die nicht mehr unter dem Gesetz sind. Und das waren die Christen, und das haben die auch so freudig bezeugt. Und das hat ihn veranlasst, diese Leute als Ketzer und Sektierer zu verfolgen, bis zu dem Augenblick, wo ihm der Auferstandene selber begegnet ist. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Hat er gesagt. Jesus Christus konnte er nicht verfolgen, aber die Seinen. Der Herr machte sich aber eins mit den Seinen. Ich erkläre Ihnen das etwas aus dem Grunde, das, was der Apostel Paulus in seinen 13 Briefen geschrieben hat, das ist das Zeugnis eines Augen- und Ohrenzeugen der Auferstehung Jesu Christi. Nicht direkt am Ostermorgen, aber als spätere Folge ist der Herr Jesus ihm, dem Paulus, als dem Auferstandenen begegnet. Es gibt überhaupt keine sicherere Methode, Überlieferung, als wenn man einen Augen- und Ohrenzeugen hat, der glaubwürdig ist. Und so haben wir hier das große Vorrecht, in all den Paulusbriefen eben Jesus Christus selber kennenzulernen, so wie der Geist Gottes es geschenkt hat. Und vielleicht will ich das einmal als persönliches Zeugnis meines Schriftverständnisses sagen. Ich bin überzeugt von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, dass es wirklich die Heilige Schrift ist. Und dass alles, was in der Heiligen Schrift im Urtext geschrieben wurde, tatsächlich der vollkommene, heilige Wille Gottes ist. So etwa hat es Petrus im 2. Brief, Kapitel 1, zum Ausdruck gebracht. Heilige Männer, getrieben vom Heiligen Geiste, haben es geschrieben. Nun weiß ich aus der Entwicklung, dass wir den Urtext ja gar nicht mehr vor uns haben. Er ist nicht mehr erhalten. Wir haben aber Tausende und Abertausende von guten Schriften. Und wir dürfen heute mit einer ganz, ganz großen Sicherheit wissen, dass Gott nicht nur darüber gewacht hat, dass es einen Urtext gab, sondern dass Gott auch darüber gewacht hat, dass die guten Übersetzungen auch dem entsprechen, was im Urtext steht. Ich möchte Ihnen das an einem kleinen praktischen Beispiel sagen. Wenn Sie einmal nach Jerusalem kommen, dann werden Sie auch das Haus des Buches finden, eines der merkwürdigen Gebäude. hat nämlich so die Form eines Deckels, eines geschwungenen Deckels von den Ölkrügen, in denen man in die sogenannten Qumran-Rollen im Gebirge des Toten Meeres gefunden hat. Das war ja der ganz große Durchbruch gleich nach dem Krieg, dass man da hunderte von Krügen gefunden hat, in denen die Juden zerlesene Schriftstücke gewissermaßen gehortet haben. Juden haben einen solchen Respekt vor dem Wort Gottes, dass sie nie etwas wegwerfen würden, sondern die werden extra in den sogenannten Schriftfriedhöfen dann ordnungsgemäß aufgehoben. Und so hatten wir die Möglichkeit, zum Beispiel Jesaja 53 und viele andere, sogar das gesamte Kapitel Jesaja, fast im Original dort zu haben und die Untersuchung unseres heutigen Textes von Jesaja mit dem damaligen war so gut, dass man also sagen kann, wir haben alle diese Dinge durch das Wort Gottes und durch die Leitung des Heiligen Geistes. Wenn wir in der Schrift manches nicht so verstehen und wenn einer meint, das seien Widersprüche vielleicht, dann kann ich nur sagen, das liegt nicht an der Schrift, sondern das liegt an uns, weil wir eben die Dinge noch nicht so verstehen. Und einige der ganze Reihe der Widersprüche, das sind überhaupt keine. Ich war kürzlich einmal mit meiner Jugendgruppe zusammen und haben einen Frageabend gemacht und hat eine junge Schwester doch wissen wollen, sie hätte gewisse Schwierigkeiten, woher denn der Kain seine Frau gehabt hätte. Das werde ich schon seit 50 Jahren gefragt in der Jugendarbeit, aber es hat sich noch nicht ganz rumgesprochen, ihr Lieben, dass die ersten Menschen noch nicht von der Gentechnik und von der Biologie so beeinflusst waren, dass man da hätte von einer Inzucht sprechen können. Das gab es damals noch nicht. Ein moderner Mensch sagt, woher hat Kain seine Frau? Ich sage zu ihm, die Bibel sagt, Adam und Eva hatten Söhne, den Kain und den Abel und auch später noch den Seth und Schwestern. Da war es doch das Naheliegendste, was es überhaupt gibt, dass der Kain seine Frau, seine Schwester genommen hat. Und so ist die Menschheit entstanden. Da sagen die Leute, ist ja unmöglich. Heute ist verboten, die Schwester zu heiraten. Die Pharaonen haben das auch getan. Die Pharaonen untereinander wollten kein fremdes Blut in ihrer Familie haben. Da war immer Heirat von Bruder und Schwester. Natürlich wissen wir, dass das biologisch, gentechnisch heute gar nicht gut ist. Und wenn man so in manche Dörfer kommt, ihr Lieben, auch im Schwarzwald und in der Schweiz, da merkt man etwas von der unguten Entwicklung der Inzucht. Das geht auf die Dauer gesehen tatsächlich nicht gut. Aber sehen Sie, so gibt es so viele angebliche Widersprüche in der Heiligen Schrift, die gar keine Widersprüche sind, die man nur richtig erkennen muss. Und das, was wir heute noch nicht erkennen, das wird uns Gott einmal zeigen, dass nicht er sich geirrt hat, sondern wir. In Hannover habe ich einmal auch der Jugend gegenüber über Evolution gesprochen, das ist ja auch so ein Thema. Fängt ja gleich ganz massiv an im 1. Mose 1. Gott sprach, es werde und es ward, so hat er die Welten geschaffen. Wer glaubt das heute noch eigentlich in unserem Volke? Die meisten sagen Evolution. Wissen Sie, ich bin als Ingenieur mit vielen feinen, netten, hochbegabten Leuten zusammengekommen. Und wenn wir als dann einmal nach der geschäftlichen Besprechung zum Mittagessen ich sie eingeladen habe, haben wir auch Gelegenheit gehabt, einmal persönlich zu sprechen. Und als Evangelist hatte ich Gelegenheit, ihnen die Botschaft von Jesus Christus zu sagen. Nun waren das immer alle sehr gebildete Leute. Dann waren sie natürlich auch sehr kluge Leute und wussten, wenn sie mir jetzt massiv widersprechen, dann könnte es sein, dass vielleicht der Auftrag nicht so gut ausfällt. Also habe ich aber festgestellt, in einem Punkt waren sie ganz logisch. Und das war der Punkt der Evolution. Da kam ich erst später dahinter. Ich dachte immer, wie kann ein gebildeter Mensch sich so verblenden lassen und diese Lehre der Evolution so glauben? Das ist ganz logisch. Stellen Sie sich einmal vor, ein Mensch glaubt, dass Gott die Welten geschaffen hat. Dass ich also ein Geschöpf Gottes bin. Und jetzt sagt die Bibel eindeutig und klar, dass Gott von jedem seiner Geschöpfe Rechenschaft ablegen lassen wird. Es sei denn, was er getan habe bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Er wird absolut gerecht beurteilen. Gott manipuliert nicht, Gott macht keine Fehler, er kennt uns ja so ganz genau. Lieben, da ist doch viel, viel einfacher, ich schiebe diesen Gedanken hinweg und sage, der Orang-Utan in der dritten Generation, der macht mir bestimmt keine Vorwürfe mehr, wenn ich in meiner Ehe nicht so ganz treu bin. Oder wenn ich irgendwie etwas mit der Ehrlichkeit es nicht so genau nehme. Und deshalb ist viel leichter an die Evolution zu glauben, als an den biblischen Schöpfungsbericht. Aber an dem biblischen Schöpfungsbericht ändert sich deshalb gar nichts. Und wenn alle 6 Milliarden Menschen auf einer Superdemo auf die Straßen gingen und sagen, also hör mal Gott, das kannst du uns doch nicht mehr zumuten, dass wir die modernen Menschen des 21. Jahrhunderts noch daran glauben, dass du in 6 Tagen die Welten geschaffen hast. Ihr Lieben, die Bibel sagt wunderbare Dinge. Im 147. Psalm steht geschrieben, dass Jesus Christus, dass der Herr alle Namen der Sterne kennt und ihre Zahl. Sie wissen ja nicht, wie groß die Zahl der Sterne ist. Als Kind haben Sie es ja gesungen. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem schönen Himmelszelt? Aber Jeremia sagte schon, keiner kann sie zählen. Die Menschen damals haben gesagt, Jeremia, das stimmt nicht, man kann sie zählen. 3000 auf der südlichen Seite, 3000 auf der nördlichen Seite. Wie kann die Bibel sagen, keiner kann sie verstehen? Bis einmal ein Genie Galilei kam und ein Fernrohr gebaut hat und siehe da, da war es aus den 30 schon 30.000. Aus den 3000 schon 30.000. Und heute haben wir ja so ganz moderne Fernrohre. Man nennt das nicht mehr Fernrohre, es sind auch keine Fernrohre mehr, sondern Riesenteleskope. Ich sage Ihnen nur einmal, dass Sie sehen, die Bibel hat nämlich doch recht. Man hat heute festgestellt, dass es etwa aufgrund von eindeutigen DIA-Untersuchungen und durch Rechnungen nach der sogenannten Wahrscheinlichkeitslehre, dass es heute etwa 10 hoch 25 Sterne gibt. Das heißt, 10 mit einer Zahl von 25 Nullen. Das sind also Millionen und Milliarden mit 6 oder 9 Nullen noch eine Kleinigkeit. Mit Billionen können wir vielleicht auch noch umgehen. Aber wenn es mal darum geht, Billion mal Billion, da hört es einfach auf. Und es sind sicher Leute unter Ihnen, die sich mit Computer vielleicht noch ein bisschen auskennen. Jetzt mal eine Scherzfrage. Die modernsten Computer haben etwa in einer Sekunde die Möglichkeit, 10 Milliarden Dinge, also 10, eine Zahl mit 9 Nullen zu zählen. In einer Sekunde 10 Milliarden zu zählen. Was meinen Sie, wie lange dieser Computer arbeiten muss, wenn der also heute Abend anfängt und jetzt jede Sekunde 10 Milliarden zählt? Was meinen Sie, wie lange der braucht, bis er die Zahl der Sterne wirklich gezählt hat? Schätzen Sie mal so. Sind das 10 Jahre, sind das 100 Jahre, 1000 Jahre, Millionen Jahre? 30 Millionen Jahre. Es können Sie sehen, dass die Zahl 10 hoch 25 für uns natürlich von der Mathematik her überhaupt kein Problem ist. Wir können damit rechnen, wir können integrieren und differenzieren. Aber vorstellen kann sich das keiner von uns. Und jetzt kommt die Bibel in einer wunderbaren Weise im Psalm 145 und sagt, dass Jesus Christus, der Herr, sie alle kennt mit Namen und sie erhält. Er ist der Erhalter. Sehr, deshalb bin ich so froh, dass ich als Evangelist diesen Herrn Jesus verkündigen darf. Auch den Leuten, die heute noch nicht so viel davon wissen wollen, vielleicht kommen sie einmal dazu, welche Torheit es ist, den Herrn der Herren, den Schöpfer und Erhalter aller Dinge, so gering zu achten. Nun, Leute, die hier sind, die kennen das Evangelium im Allgemeinen. Deshalb werde ich hier nicht so evangelisieren in dem Sinne, sondern Bibelbuch erhalten. Aber es ist doch schön, wenn es heißt, und nun freut euch alle Zeit in dem Herrn, dass wir uns wirklich in ihm freuen dürfen. Denn er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und ich bin so dankbar, dass ich ihm nun schon 53 Jahre lang dienen darf in der Verkündigung des Evangeliums. Lieben, und deshalb wollen wir uns heute Abend zuerst einmal darüber freuen, dass wir, nachdem sich Paulus nun vorgestellt hat und Timotheus, dass sie sich als Knechte Christi Jesu nennen. Es ist eigentlich noch etwas harmlos ausgedrückt. Es heißt im Text eigentlich Dailos. Und der Dailos, das ist nicht nur ein Knecht, sondern das ist ein Sklave. Lieben, zwischen einem Knecht und einem Sklaven bestehen aber doch noch Unterschiede. Wenn es einem Knecht nicht mehr gefällt, dann kann er zu seinem Herrn sagen, für mich ist am 15. der Erste, ich gehe. Ein Knecht kann das tun, aber ein Sklave kann das nicht. Und so wird im Allgemeinen in der Bibel statt Knecht Sklave übersetzt. Und Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ich stelle keine eigenen Forderungen, ich will nicht meinen Willen durchsetzen, sondern ich übergebe mich total ganz an diesen Herrn. Und dieser Paulus mit seinem Timotheus, es ist ja ein geistliches Kind im Glauben. Timotheus war vielleicht etwa 30 Jahre jünger als Paulus. Wir dürfen annehmen, dass Paulus etwa so 63 Jahre alt war, als er den Brief geschrieben hat. Timotheus war 30 Jahre jünger. Er war ein geistliches Kind im Glauben. Nun, die beiden sind also in Gefangenschaft und schreiben nun den Brief an wen? An alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt als an die Gemeinde in Philippi. Und Philippi hat eine ganz besondere Vorgeschichte. Philippi liegt ja in Griechenland, in Nordgriechenland, und war die erste Gemeinde, die das Evangelium bekommen hat. Ein denkwürdiger Augenblick für uns Europäer, die wir heute als Europäer in besonderer Weise nun zusammengeschlossen sind. Wie kam es denn dann, dass Paulus nach Philippi kam? Nun, wir kennen die Geschichte aus der Apostelgeschichte 16. Paulus wollte eigentlich weiter in Asien, in Bithynien evangelisieren, aber der Geist Gottes verwehrte es ihnen, dorthin zu gehen. Und dann hört der Apostel Paulus eines Abends eine Stimme, hatte eine Vision von einem mazedonischen Mann. Und dieser mazedonische Mann sagt zu ihm, komm herüber und hilf uns. Gewissermaßen komm von Asien über die Dardanellen nach Griechenland und hilf uns. Paulus hat mit seinen Brüdern darüber gebetet, sie haben diese Vision als vom Herrn erkannt, waren gehorsam und gingen nach Philippi. Die ganzen Umwege brauche ich gar nicht zu schildern, können Sie nachlesen. Auf jeden Fall kamen sie nach Philippi. In Philippi war aber keine Synagoge. Philippi waren nicht viel Juden, war keine Judenstadt, sondern eine echte Römerstadt. Philippi hat den Namen von dem Vater des euch allen, Ihnen allen gut bekannten Alexander des Großen, der ja 356 bis 323 gelebt hat und praktisch damals die ganze Welt beherrscht hat. Aber dann kamen die Römer, die Stadt wurde aber noch nach dem Namen benannt, Philippus. Und so waren die Römer vor allen Dingen stolz darauf und haben nun diese kleine, aber sehr schöne Stadt Philippi, sie wurde dann Hauptstadt von Mazedonien, ausgebaut und alle Soldaten so etwa, die in Pension kamen, wurden dann zum Teil nach Philippi angesiedelt und die waren natürlich stolz, weil sie, auch welche Nationalität sie eigentlich gehabt haben, die römische Staatsbürgerschaft besaßen. Und eben, es gab in der damaligen Zeit, man nimmt etwa an, 100 Millionen Menschen um den Mittelmeer herum. Also nur vor 2000 Jahren keine 6 Milliarden, sondern 100 Millionen. Von den 100 Millionen waren vielleicht 75 Millionen Sklaven und nur 25 Millionen Freie. Und diese Freien waren unter anderem eben die Römer. Die haben jetzt Nachfolge angetreten und das Land damals beherrscht. Und so war Paulus von seinem Vater her, hatte er die römische Staatsbürgerschaft. Das war natürlich ein ganz besonderes Privileg. Und so konnten sie auch jetzt hier in Philippi wirken. Sie gingen, weil keine Synagoge war, an den Fluss. Da haben sie einige gläubige jüdische Frauen getroffen. Und jetzt kommt das Wunderbare. Kaum war Paulus in Philippi, da hat sich kennen Sie alle, die erste Frau in Europa, die gläubig wurde, die Lydia. Die war eine Asiatin, sie kam aus Thyatira, wurde gläubig an den Herrn Jesus. Dann kam der Kerkermeister in Philippi, den kennen wir auch. Wer weiß, wie er heißt? Niemand weiß es. Wir kennen ihn nur unter Kerkermeister von Philippi. Und so ist in Philippi eine kleine Gemeinde entstanden. Jede Gemeinde der damaligen Zeit hatte ihre Geschichte, wie auch in Deutschland unsere Gemeinden ja ihre Geschichte haben. So, und nun hat Paulus mit dieser Gemeinde die ganzen etwa 12 Jahre eine innige Verbindung gehabt. Den Besuch hat er etwa im Jahre 51 gemacht, 63 den Brief geschrieben. Und nun bringt er seine ganzen Ausdrücke des Herzens, seine Empfindungen des Dankes und das alles bringt er nun in diesem Brief, den er 12 Jahre später durch Epaphroditus hat nach Philippi geben lassen, aus. Und unter allen 13 Briefen des Apostels Paulus ist der Philipperbrief der persönlichste und der innigste, voller Dank und voller Ausdruck der Freude. Das darf man eben auch so hören, wenn wir diesen Brief betrachten. Wir wissen, dass das nicht immer so war bei den Geschwistern. Den Galatern muss er gleich in den ersten paar Sätzen ziemlich deutlich sagen, was er denkt. Die ersten Korinther, die mochten ihn nicht so richtig. Die wollten ihm sogar absprechen, dass er überhaupt ein Apostel ist, weil er nicht so ganz anscheinend kein rhetorischer guter Redner wie Apollos war. Und so haben manche Gemeinden ihn nicht so ohne weiteres angenommen. Aber bei den Philippern, da war er herzlich gerne gesehen. So etwa auch wie bei den Thessalonikern auch. Die haben nämlich auch noch etwas für ihn gesorgt. Und deshalb ist der Apostel Paulus in seinem Ton hier so väterlich geöffnet und stellt sich vor allen Dingen nicht, wie er das in anderen Briefen tut, als Apostel, nach dem Willen Gottes vor, mit der ganzen Autorität Gottes, sondern hier sagt er, ich bin Sklave. Hat auch natürlich eine tiefere Bedeutung, ihr Lieben. Das merkt man nicht so, wenn man gerade mal den Brief durchliest. Aber wenn wir später einmal im 2. Kapitel den Herrn Jesus betrachten, dass er sich hat zu nichts machen lassen, wirklich Sklave geworden ist, bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz, dann passt das ja nicht gut, dass seine Nachfolger sich in großen Namen rühmen. Bei anderen musste er es tun, um der Autorität willen. Hier hat er sich ganz seinem Herrn angepasst. Wir können vielleicht beachten, dass wir in den 4 Kapiteln des Philipperbriefes immer wieder natürlich den Herrn Jesus im Mittelpunkt haben. 7 mal 7, 49 Mal wird der Herr genannt. Einmal als der Christus, einmal als Jesus, einmal als der Herr und so alle zusammen. Ich sage nicht einmal als Christus, sondern 30 Mal. Und so ist der Inhalt des Briefes natürlich Jesus Christus. Im ersten Kapitel, Jesus Christus als unser Leben. Einer der Hauptaussagen, wir könnten sogar sagen, dass das der Schlüsselvers des Philipperbriefes ist. Jesus Christus ist mein Leben und mein Leben ist Jesus Christus. Im zweiten Kapitel finden wir dann die Aussage, Jesus Christus ist mein Vorbild, mein Beispiel in allem. Im dritten Kapitel werden wir finden, Jesus Christus ist das Ziel, nicht, dass ich schon ergriffen habe, aber ich jage ihm nach, das Ziel vor Augen. Und im vierten Kapitel, Jesus Christus ist die Kraftquelle und auch die Quelle aller Erfahrungen. Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung. Der Philipperbrief ist im Grunde genommen kein ausgesprochener Lehrbrief mit besonderen, herausragenden Lehraussagen, wie das zum Beispiel im Epheserbrief ist. Jeder Brief hat ja sein ganz bestimmtes Thema. Im Epheserbrief, den wir vor vielen Jahren einmal behandelt haben, da ging es ja darum, die Gemeinde Jesu in seiner Herrlichkeit herauszustellen. Im Kolosserbrief geht es nicht um die Gemeinde des Herrn, sondern um den Herrn selber, um den Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Kolosserbrief, die Herrlichkeit des Herrn Jesus, Epheserbrief, die Herrlichkeit der Gemeinde. Das sind ganz wunderbare Lehraussagen. In den Korintherbriefen haben wir ganze wichtige Aussagen über die praktische Verwirklichung des Gemeindelebens. Muss auch das genau beachtet werden. Das alles hat der Philipperbrief nicht in diesem Maße. Aber er hat etwas für unser Gemüt. Er hat etwas, das wir erfahren. Was können wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, alles wirklich bekommen? Alles im Grunde genommen. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Und deshalb ist es nicht von ungefähr, dass man eben diesen Brief, den Brief der Freude nennt. 15 Mal kommt sich Freuen oder Freude vor. Einer der Kernpunkte. Und ich möchte fast sagen, jeder, der den Philipperbrief kennt, der weiß, Philipper 4, freut euch alle Zeit und abermals sage ich noch einmal, freut euch, der Herr ist nahe. Wir werden auch über das Wiederkommen des Herrn Jesus etwas erfahren. Es ist also nicht so, dass nur ein paar Ermunterungen da sind. Es sind schon Belehrungen da. Aber diese Belehrungen sind alle mehr in Form der Erfahrung, die Paulus mit seinem Herrn gemacht hat. Und es ist meine Bitte für uns alle in diesen Tagen, dass wir eben jetzt nicht nur Hörer des Wortes sind und den Philipperbrief so ein bisschen dem Text nach besser kennenlernen, sondern dass man im Philipperbrief wie im ganzen Wort Gottes wissen darf, Jesus Christus, der Auferstandene und gegenwärtige Herr, spricht auch heute noch zu uns. Und zwar in aller Nüchternheit durch sein Wort. Er wird uns im Allgemeinen keinen neuen Brief hierher schreiben, das glaube ich nicht und das erwarte ich auch nicht. Aber er sagt, ich habe euch im Philipperbrief meinen Gedanken, meinen Willen geschrieben. Und da wollen wir doch einmal ganz praktisch anfangen und daran denken, dass der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der ewige, wunderbare Gott, der seinen Sohn gegeben hat, uns heute Abend, dich und mich, ganz nüchtern wünscht, Gnade und Friede von Gott. Das ist jetzt nicht nur so ein bisschen Anhängsel eines Briefes, wie wir das so oft einmal so machen. Herzliche Grüße aus. Nein, wir dürfen wissen, der heilige, ewige Gott wünscht uns für diese Tage Gnade, auf Griechisch ja Kairos, Charis, und auf Hebräisch Shalom, Friede. Lasst euch das wünschen, Gnade und Friede für unseren Aufenthalt hier in der Betrachtung des Philipperbriefes, dann werden wir reich gesegnet und etwas von der Freude erfahren. Das wünschen wir uns doch alle. Amen.